This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Das Interview. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Theologe und Psychiater Dr. Manfred Lütz.
Ein Gespräch über den Sinn des Lebens und die Wertebasis unserer Gesellschaft. Jetzt in dieser Folge.
Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Manfred Lütz, Psychiater, Theologe und Bestsellerautor über den Sinn des Lebens und gemeinsame Werte.
In diesem Gespräch geht es um nichts Geringeres als um den Sinn des Lebens, denn viele haben in dieser Zeit vor lauter Krisen und kriegen den Eindruck, die Wertebasis unserer Gesellschaft gerät ins Wanken und ist bereits verloren gegangen.
Rechtzeitig zum Osterfest haben wir einen Mann in der Leitung, der uns immer dann zur Seite steht, wenn wir so ein bisschen verzweifelt auf das Leben schauen. Ein Gespräch, hoffentlich mit viel Hoffnung und wenig Depression, mit Dr. Manfred Lütz. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Dr. Lütz, Sie versprechen in Ihrem neuen Buch, gleichgültig, ob man Christ, Muslim oder Atheist ist, man kann den Sinn des Lebens sehen. Wie ist das möglich? Das müssen Sie uns gerne mal erklären.
Also ich glaube, dass man in der Tat den Sinn des Lebens sehen kann, und zwar in großer Kunst. Das Problem, was wir im Moment haben, ist ja, das wurde eben schon gesagt, dass die Kirchen sich selber zerlegen. Wir haben wahnsinnig viele Krisen, die Leute suchen Orientierung. Und es gibt dann so Gurus, die irgendwelche Sinnangebote machen, das halte ich für unseriös. Dazu hat der Philosoph Odo Marquardt mal gesagt, der Sinn, und dieser Satz steht fest, ist stets der Unsinn, den man lässt. Also diese großen Sinnangebote, das ist nicht so doll. Aber ich glaube, dass man tatsächlich in großer Kunst den Sinn sehen kann. Und ich habe mir überlegt damals, viele Verlage kommen ja, wenn man mal Bestseller geschrieben hat, auf einen zu und sagen, schreiben Sie ein Buch, egal über was. Und das finde ich unseriös. Ich selbst lese vergleichsweise langsam. Und wenn man dann irgendwelche aufgekochten Sachen dann auch publiziert, dann finde ich, das nimmt Leuten sozusagen unwiederholbare Lebenszeit. Und dann habe ich überlegt, wo bin ich noch kompetent? Und ich habe 2 Jahre in Rom gelebt. Ich liebe Kunst, ich liebe römische Kunst, und ich habe viele Führungen in Rom gemacht und habe Menschen versucht, nicht nur die Daten und Namen und so, das vergisst man ja alles, zu vermitteln, sondern den Geist, der dahinter steht. Und ich glaube tatsächlich, dass man den Sinn des Lebens sehen kann, dass man, wenn ein Atheist die Pietà von Michelangelo sieht, verständlich sieht, wenn er sich die anschaut, 5 Stunden lang, dann kann er anschließend Christ sein. Die Pietà zeigt alles, das gesamte Christentum, die gesamte Dogmatik. Man sieht in den unruhigen Falten der Madonna noch das ganze Leid, und je näher das zum Gesicht kommt, desto ruhiger werden die Falten. Und dann sieht man das Gesicht der Madonna, die leicht lächelt. Ganz leicht lächelt. Und dass eine Mutter lächelt, während sie den Leichnam ihres Sohnes anschaut, das geht nur, wenn man ans ewige Leben glaubt, wenn man an die Auferstehung glaubt. Das heißt, wenn man das sieht, sieht man die Auferstehung sozusagen. Und wenn man den wunderschönen Leib Christi da sieht, dann sieht man Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes. Das kann man sehen. Und ich glaube, dass, also Weihnachten, Menschwerdung Gottes, und Ostern, Auferstehung. Man kann das sehen. Und ich versuche in diesem Buch, die großartigen Kunstwerke Roms verständlich zu machen. Aber jeder Leser muss dann seinen Sinn finden. Und ein Atheist wird vielleicht durch dieses Buch ein bisschen humanerer Atheist, ein Christ vielleicht ein besserer Christ. Und das nicht wegen mir, sondern wegen der großartigen Künstler, deren Kunstwerke in diesem Buch dargestellt sind.
Ja, jetzt weiß ich auch noch nicht, was der Sinn des Lebens ist. Es gab früher mal so Familienserien. In der Urzeit war das die Hesselbachs und dann später diese Drombusch. In einer dieser Serien hat mal, daran kann ich mich noch gut erinnern, ein kleines Kind die Großeltern gefragt, Was ist der Sinn des Lebens? Antwort, die Erhaltung der Art. Naja, wenn man Sie das fragen würde, was würden Sie denn sagen?
Ich erlebe den Sinn des Lebens, also Sie haben eben gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, was der Sinn des Lebens ist, das glaube ich Ihnen ja nicht, Herr Bosbach. Also, ich glaube, dass Sie jeden Tag Ihres Lebens, das geht mir ja auch so, den Sinn des Lebens erleben. Ich erlebe den Sinn des Lebens, wenn ich Menschen in Not helfe zum Beispiel. Das ist in sich sinnvoll. Und etwas in sich Sinnvolles zu tun, das macht auch letztlich glücklich. Und das ist der Sinn des Lebens. Und das ist bei jedem anders. Der eine ist vielleicht ein bisschen scheu und kann jetzt einem Menschen nicht sofort helfen und kann dann andere Sachen gut machen. Ich habe Otto Kernberg gefragt, mit dem ich so ein Dialogbuch gemacht habe. Otto Kernberg ist der berühmteste noch lebende Psychotherapeut der Welt. Am Schluss des Dialogbuchs habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, was ist der Sinn des Lebens? Möglichst kurze Antwort. Und da hat er gesagt, Spaß haben. Spaß haben, und am meisten Spaß hat man, wenn man Arbeit hat und Liebe. Arbeiten und Liebe. Also Arbeit bedeutet etwas Sinnvolles machen und Liebe bedeutet in Beziehung mit Menschen sein, in positiver Beziehung mit Menschen sein. Und ganz am Schluss habe ich ihn gefragt, er hat sehr viel Sinn für Kunst, was ist das tollste Gemälde, was Sie kennen? Und dann nannte er ein Gemälde von Peter Bruegel dem Älteren im Prado in Madrid. Da sieht man Heere, die, also apokalyptische Situation, die Welt geht unter, Massenheere verbreiten Angst und Schrecken, und unten in der Ecke sieht man ein Liebespaar, die sich überhaupt nicht stören lassen und die liebevoll miteinander sind, trotz des ganzen Schreckens. Und das ist ein Bild, wo er sagt, da kann man Hoffnung sozusagen sehen. Also ich glaube, dass man den Sinn des Lebens sehen kann. Und ich habe mich gefragt, was ist im Moment gerade wichtig für Menschen? Und deswegen habe ich dieses Buch gemacht, wo man nebenher noch die ganze Geschichte und Kunstgeschichte Roms mitkriegt. Also man wird, glaube ich, bei Wer wird Millionär, jede Rom-Frage danach richtig beantworten können. Aber das ist gar nicht Sinn des Buches. Sinn des Buches ist, dass jemand sich vielleicht nur von einem oder von zwei Kunstwerken so ergreifen lässt, dass er sein Leben ändert. Also das ist ein Buch für 80 Millionen Deutsche. Das ist kein Buch für Experten. Also die Künstler haben ja nicht Kunst geschaffen für Kunstexperten. Die gab es damals gar nicht so wie heute Professoren für Kunstgeschichte oder so. Die haben Kunst geschaffen für jeden normalen Menschen, für jeden Friseur, für jeden Metzger, für jeden Verkäufer. Jeder Mensch kann von Kunst, von wirklich großer Kunst angeregt werden. Und die menschlichen Fragen, die wir alle haben, die hatten Menschen auch schon vor 1000 Jahren. Die Menschen sind nicht klüger geworden, das kann man wirklich nicht sagen. Sie sind genauso intelligent und genauso sensibel für Schicksalsschläge, wie sie das vor 1000 Jahren waren.
Apropos Rom, was sind Ihre Top 3? Was muss man unbedingt gesehen haben, um den Sinn des Lebens zu sehen? Und sagen Sie jetzt bitte nicht das Café Domiziano, das liebe ich an der Piazza Navona.
Ja, das liebe ich auch. Da gibt's immer den Eisbecher Medio Massimo. Den habe ich wirklich seit 40 Jahren esse ich den immer. Ich war ja Hausarzt vom Deutschen Friedhof in Rom. Da gibt's
einen erfolgreiche Friedhof im Vatikan, Arbeit.
Den Campo Santo Teotonico, da gibt's auch eine Abteilung Lebende. Leute haben auch immer gefragt, woher kennen Sie Kardinal Ratzinger? Habe ich immer gesagt, wir haben 3 Monate lang auf demselben Friedhof gelegen, das verbindet. Und dann gucken die Leute immer so esoterisch, und dann habe ich das erklärt, dass es da eine Abteilung Lebende gab. Und der Ratzinger hatte damals, bevor seine Wohnung fertig war, wohnte der bei uns. Naja, und von da aus bin ich dann immer gerne zur Piazza Navona gegangen, vom Vatikan aus. Und da gab es dann immer zur Belohnung im Café Domiziano diesen tollen Eisbecher. Aber das ist kein Kunstwerk, das muss man dazu sagen.
Oh, und für mich Frage, schon.
Ja, gut, okay. Also Sie sehen den Sinn des Lebens im Eisessen. Das ist auch toll. Dafür haben Sie aber noch eine gute Figur behalten, Herr Bosbach. Also sagen wir mal, 3 Kunstwerke. Ich finde die Pietà von Michelangelo, die ist zutiefst beeindruckend. Ich bin immer, wenn ich ein bisschen traurig war oder irgendwelchen Stress hatte, dann habe ich mir die Pietà angeschaut. Elke Heidenreich, die dem Buch ein wunderschönes Geleitwort vorweggeschrieben hat, die hat in ihrem Buch ihr glücklichen Augen beschrieben, wie sie als 16-Jährige plötzlich die Pietà in Rom sah. und in Tränen ausbrach, weil sie so ergriffen war von diesem Kunstwerk, dass sie in Tränen ausbrach. Und dann kam ein Wärter, so ein netter Wärter, der fragte, ist irgendwas, kann ich helfen? Und dann sah er, dass sie auf die Pietà schaute und sagte, aha, Michelangelo, ich weiß schon. Und das heißt, ich glaube tatsächlich, dass, sag ich mal, es gibt ja heute viel Streit, Polarisierung der Gesellschaft, das geht häufig über Sprache. Also die Art und Weise, wie jemand spricht, ob er gendert oder nicht gendert, damit ist er schon in irgendeiner Schublade ganz schnell. Das ist ganz furchtbar, das gab es früher so nicht. Das heißt, über Sprache entzweien wir uns, leider Gottes. Aber ich glaube, wenn ein Rechtsradikaler und ein Linksradikaler sich die Pietà von Michelangelo längere Zeit anschauen, dann werden sie anschließend netter miteinander umgehen. Da bin ich von überzeugt. Auch wenn ich selber mir die lange angeschaut habe, dann reagiere ich auf einen Verkehrsteilnehmer, der mir mal wieder die Vorfahrt genommen hat, ein bisschen netter. Und das soll ja Kunst erreichen, dass wir unser Leben ändern, dass wir ein bisschen andere, bessere Menschen werden. Und das versuche ich durch dieses Buch, dass Menschen sich selber durch, das war auch ein Problem natürlich, dass ich dem Verlag gesagt habe, es müssen wirklich gute Bilder sein, an denen man wirklich dieses Kunsterlebnis haben kann, nicht so kleine Briefmarken oder so, gute Bilder, damit jemand, der nie in Rom war oder auch nie dahin fahren wird, trotzdem dieses Kunsterleben in diesem Buch haben kann. Also wenn man für 80 Millionen Deutsche schreiben will, dann muss das auch so funktionieren, wobei das nicht 80 Millionen mal verkauft werden muss, es reichen 40 Millionen, man kann das ja immer jemandem weitergeben.
Würden Sie denn Politikern empfehlen, sich mehr mit Kunst zu beschäftigen, um dann klarere Handlungen zu haben oder einen klareren Blick zu haben?
Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns besser verständigen heutzutage. Also das Christentum kommt ja so ein bisschen ins Rutschen als Wertegrundlage der Gesellschaft. Und es gibt ja ein Wort, was wir Christen immer so ganz selbstverständlich hören, das haben wir x-mal gehört und dann hört man es nicht mehr richtig. Das ist eigentlich unglaublich revolutionär. Das ist völlig neu gewesen. Das gab es noch gar nicht. Und das ist das Wort, was viele kennen, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das war völlig unüblich. Also Feinde hat man einen Kopf kürzer gemacht, ja. In den Stammesreligionen war es so, dass jemand von einem anderen Stamm, der hieß gar nicht Mensch, da verwendete man gar nicht das Wort Mensch, den konnte man abschießen wie ein Tier. Nur im eigenen Stamm, die Menschen, die musste man respektieren. Da galt sozusagen sowas wie die Menschenwürde. Und das Christentum glaubt nur an einen Gott, nicht an Stammesgötter, an einen Gott, der alle Menschen geschaffen hat. Das heißt, auch den Menschen des anderen Stamms, auch den Menschen der anderen Meinung. Yehuda Barkon, der eindrucksvollste Mensch, den ich je erlebt habe, ein Holocaust-Überlebender, Künstler, der hat mir gesagt, dieses Liebe deine Nächsten wie dich selbst, das wird meistens nur falsch zitiert, nämlich fragmentarisch. Da gibt es noch einen Satz dazu. Liebe deine Nächsten wie dich selbst, denn ich bin Gott. Und denn ich bin Gott, das heißt, auch ich kann ja nicht einen völlig bescheuerten Typen lieben, einfach lieben. Das ist doch Absucht, ja. Das ist ein völlig bescheuerter Verbrecher, warum soll ich den lieben, ja. Der kann froh sein, wenn ich ihn nicht erschlage. Also lieben soll ich den. Das geht nur, sagt Yehuda Barkon, wenn ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, aber und mich liebt, aber auch diesen anderen Menschen geschaffen hat und den auch liebt, auch den Verbrecher. Das heißt, wenn das klar ist, dass auch der andere von Gott geschaffen hat, dass der ein Lebens- und Existenzrecht hat, dann gehen wir da anders mit um. Jürgen Habermas hat gesagt, wir brauchen rettende Übersetzungen, wie er dramatisch formuliert, der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gott-Ebenbildlichkeit, um den Menschenwürdebegriff zu retten. Und sich klarzumachen, dass auch der Mensch von der anderen Partei, auch der Mensch von einer verfassungswidrigen Partei möglicherweise, dass der auch ein Mensch ist, dass der auch Menschenwürde hat. Das ist ja die eigentliche Leistung. Den nächsten netten Menschen zu lieben, da gehört nicht viel zu. Das machen auch die Heiden. Den nächsten Menschen, der bescheuert ist, zu lieben, mit dem respektvoll umzugehen, wertschätzend umzugehen, nicht mit seiner Meinung, dem muss man widersprechen. Darauf hat er auch ein Recht. Aber das wäre für auch die politische Diskussionskultur aus meiner Sicht wichtig. Das Problem psychologisch finde ich heute ist, dass Religion vielfach durch Moral ersetzt wird. Und Moral unterscheidet zwischen Gut und Böse. Während Religion kennt noch Barmherzigkeit, liebe deine Nächsten, all so etwas. Und dadurch, dass aber alles heute moralisiert wird, wenn sie falsch sprechen, werden sie moralisch abgewertet. Und dann werden sie an den Pranger gestellt. Und der Pranger ist ja für uns heutzutage eigentlich völlig undemokratisch und also den lehnen wir ab. Gab es im Mittelalter, da wurde irgendjemand für 2 Stunden auf den Marktplatz gestellt mit einem Schild, ich bin bescheuert oder irgend sowas. Und dann gingen die Leute vorbei und sagten, hey, guck mal, dieser blöde Typ da und so. Das war sehr unangenehm, aber eben nur für 2 Stunden am Marktplatz. Heute ist der Pranger im Internet für immer und überall. Und wenn sie moralisch öffentlich abqualifiziert werden als ein schlimmer Mensch, überall, das ist total erschütternd für Menschen. Und wenn sie dann andere Menschen erleben, die auch moralisch abqualifiziert werden und die sie nett finden, die sagen, komm doch zu uns, wir sind auch immer wieder angegriffen worden, wir müssen uns da einfach wehren in Gruppe, dann schweißt das die Leute zusammen. Und das erklärt auch, warum zum Beispiel der AfD ganz unterschiedliche Leute zulaufen. Also konservative Christen und Rassisten, Corona-Leugner und Marktliberale, also ganz unterschiedliche Leute. Und das, was sie verbindet, ist eigentlich etwas Psychologisches. Sie haben alle irgendwann mal am Pranger gestanden und wehren sich dagegen und wollen sich nichts mehr vorschreiben lassen und so. Und je mehr wir auf Menschen anderer Meinung eindreschen und rechthaberisch und vor allem moralisch sagen, das ist unmöglich, das sind schlimme Menschen, furchtbar und so, desto mehr befördern wir das. Das heißt, man muss schon eine andere Meinung öffentlich äußern, man muss das auch kritisieren, ja, aber immer noch so, dass ein Respekt vor diesen Menschen deutlich wird und das fehlt häufig.
Politik ist eigentlich ein ständiges Ringen um Kompromisse. Sie schreiben, der bloß pragmatische Umgang mit Putin hat die Katastrophe erst möglich gemacht. Wie begründen Sie das mit wenigen Worten?
Also ich bin ehrlich gesagt völlig erschüttert gewesen, als beim Beginn des Ukraine-Kriegs herauskam, dass die Politiker uns abhängig gemacht haben von Russland. Wie kann man, wenn man einen Amtseid schwört, zulassen, dass das eigene Volk abhängig wird von einem wenig kalkulierbaren Land, einem Diktator? Das wusste man ja lange. Deswegen finde ich, dass tatsächlich dieser naive Umgang mit Putin nach dem Motto, der bringt wenigstens billiges Gas und dann sind wir konkurrenzfähig als deutsche Wirtschaft. Dieser naive Gedanke, den Wirtschaftsleute zum Beispiel hatten, das finde ich auch legitim. Also dass jemand, der ein Unternehmen leitet, versucht möglichst an billiges Gas zu kommen, das finde ich völlig okay. Das erwarte ich von dem sogar. Aber Politiker müssen verhindern, dass das ein Ausmaß erreicht, das uns abhängig macht. Und ich fand den Umgang mit Putin politisch unverantwortlich. Und wenn ich wähle in einer repräsentativen Demokratie, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass die Politiker sich auch kundig machen und dass die verantwortlich mit ihrer Aufgabe umgehen. Und in der Frage des Umgangs mit Putin finde ich, dass die Politiker in Deutschland, das gilt fast von allen Parteien, ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben.
Wolfgang Bosbach hat gerade das Wort Pragmatismus gebraucht. Und wenn man heute dann nach Deutschland schaut und die Mehrheit der Bevölkerung sagt, dann sagen die zum Beispiel in der Taurus-Debatte, nein, bitte nicht liefern, weil sonst kommt ja dieser Krieg, der jetzt regional in der Ukraine begrenzt ist, zu uns. Und Sie haben vorhin, liebe deine Nächsten, auch erklärt, stehen wir uns als Menschenzweifel immer selbst am Nächsten?
Nein, Martin Buber hat gesagt, der Mensch denkt als erstes das Du. Er erlebt das Du als erstes und das Ich kommt erst dann. Also er erlebt erst die Mutter, die sich um ihn sorgt und erlebt ein Du. Und dann merkt er, ich fühle ein Du, das heißt, es muss auch ein Ich geben. Das heißt, der Mensch ist von Natur aus ein Beziehungswesen. Das ist sozusagen von Anfang an im Menschen angelegt. Und ich glaube, dass die Situation heute, diese krisenhafte Situation, die wir erleben in der Gesellschaft, dazu führen müsste, dass wir viel stärker diesen mitmenschlichen Beziehungsaspekt wieder betonen. Kunst, da kommen wir wieder zurück auf das Thema des Buches, Kunst ist ja auch letztlich Beziehung. Wenn ich ein Kunstwerk wirklich verstehen kann, dann verstehe ich, was der Künstler mir zu sagen hat. dann wird das sozusagen lebendig. Ich bin mit Otto Kernberg, weil der wollte unbedingt ins Museum Ludwig nach Köln, ich war da noch nie, er auch nicht, und der hat mir das Museum gezeigt, der kannte diese Künstler alle und hatte eine Beziehung zu denen, obwohl die zum großen Teil schon gestorben waren. Das heißt, ich glaube, wir brauchen in der Gesellschaft wieder mehr Beziehungsfähigkeit, und da glaube ich, ist die Kunst ein guter Weg. Kunst ist ja sozusagen der Höhepunkt dessen, was Menschen an Sinn produzieren. Und den Sinn des Lebens, den können nur Menschen sehen. Also für Einstein war Natur Gott. In der Natur sah er den Sinn des Lebens. Aber wenn es keine Menschen gäbe, dann gäbe es keinen Sinn. Die Planeten würden Sinn gar nicht sehen. Die Pflanzen auch nicht. Und auch der Schimpanse sieht keinen Sinn. Der sieht die Banane, die er gerade fressen will, aber keinen Sinn. Nur wir Menschen sehen überhaupt Sinn. Und deswegen, wir leben ja im Caspar David Friedrich, ja, ist bei Caspar David Friedrich auch so, dass der vorne immer Menschen zeigt, die er von hinten malt und die Natur sehen, diese wunderschönen romantischen Landschaften, die er dann darstellt. Und damit macht er deutlich, diese ganze Romantik ist nur da, weil es Menschen gibt. Wenn es keine Menschen gäbe, wären das nur irgendwelche Gegenstände, die da zusammen in der Gegend rumliegen.
Herr Professor Lütz, unter uns, jetzt mal unter uns, ich hätte fast gesagt Pastorentöchtern, ich liebe Rom auch, und bei meinem letzten Rombesuch war ich in dem ehemaligen Liebesnest des Papstes Innozenz des X. Das ist ein Hotel, bestehend heute aus zwei Zimmern, eine Parallelstraße zu gerade erwähnt Piazza Navona. Also der Fremdführer hat ganz begeistert erzählt, Achtung, vom Liebesleben vom Papst Innozenz, der ja da gewohnt hat und nicht im Vatikan. War das jetzt ein Ausreißer, ein Halodri, oder gab es da noch andere Päpste, die so ein bisschen den schönen Dingen des Lebens nicht abgeneigt waren?
Also erstmal muss man sagen, da gibt es ja auch viel Verlogenheit im Umgang mit der Papstgeschichte. Die Päpste waren eigentlich an der Spitze der Entwicklung, der künstlerischen Entwicklung, auch später der wissenschaftlichen Entwicklung. Das heißt, der gregorianische Kalender ist von einem Papst eingeführt worden aus wissenschaftlichen Gründen. Ja, so war das halt. Und bei der Kunst war man eben auch an der Spitze der Kultur sozusagen. Und zur Kultur der Renaissance gehörte dieses Gefühl der Freiheit, die auch im sexuellen Bereich herrschte. Das heißt, die Fürsten Italiens zum Beispiel, die hatten alle Geliebte, die hatten uneheliche Kinder und so weiter. Das war halt üblich. Und der Papst, der war zwar zölibatär, der war gar nicht verheiratet, aber der hatte eben auch Geliebte und sowas, und das Volk wusste das. Das war natürlich nicht perfekt, wenn man perfekt sein wollte, wurde man Kartäusermönch, aber das gehörte sozusagen dazu. Es gab dann Papst Hadrian den VI., einen Deutschen, einen Niederländer, der war ganz streng, der war auch nicht nepotistisch, der hat seine Familie nicht gefördert und so weiter. Da würden wir jetzt sagen, das ist aber ein toller Papst. Die Römer fanden das zum Kotzen, ja, dass dieser Mann an seinem Amt und an seiner Macht nicht auch seine Familie beteiligt, das fanden sie asozial. Das heißt, das gehörte sozusagen dazu. Und dann gibt es immer den Alexander den VI., Borgia, da hat im ZDF gab es da mal so eine Serie, wo auf den im Grunde alles negative, böse fokussiert wird. Und da ist das ZDF im Grunde der italienischen Nationallegende auf den Leim gegangen. Dass Alexander der VI. So schrecklich dargestellt wird, liegt daran, dass er Spanier war. Und die Italiener ihn so schlecht gemacht haben, wie sie nur konnten. Dabei war es in Wirklichkeit einer der besten Päpste der Renaissance. Er war ein Friedenspapst. Er hat die Welt unterteilt zwischen zwischen Spanien und Portugal und hat einen vielleicht 100-jährigen Krieg dieser beiden Seemächte verhindert. Er hat ein Gebet geschaffen, was wir Katholiken alle beten. Keiner weiß das, dass es von Alexander dem VI. Ist, nämlich das Gegrüßet seist du Maria. Die erste Hälfte vom Gegrüßet seist du Maria sind Bibelzitate, und dann Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, ist die Preces Alexandri VI. Wissen die Leute nicht. Dass der Vorgänger Alexanders des VI., Innozenz der VIII., Kinder hatte, der Nachfolger Julius der II., der große Mäzen Michelangelos, auch Kinder hatte, dass es üblich war, das wissen die Leute nicht, weil eben die Italiener diesen Spanier so schlecht gemacht haben. Und wenn Sie jetzt Innozenz den Zehnten Pamphili ansprechen, das berühmte Porträt von Velázquez ist auch in meinem Buch zu sehen. Velázquez war der größte Porträtmaler des 17. Jahrhunderts, ein prachtvolles Porträt, ganz naturalistisch. Der Papst war schon sehr alt und sah auch alt aus und er hat ihn ganz realistisch dargestellt und als der Papst dieses Bild sah, soll er gesagt haben, troppo vero, alt, nur allzu wahr. Dass Innozenz der Zehnte irgendwie ein unsittliches Leben geführt habe, das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Ich kenne die Papstgeschichte eigentlich ganz gut. Da hat sich vielleicht der Reiseleiter irgendwas ausgedacht. Er stand unter der Fuchtel einer Frau, das stimmt schon. Aber das war seine Schwägerin, die Olympia Maidalchini. Und die Römer, die ja Lästermäuler waren, haben die Olympia, die Olympia genannt. Das heißt auf Lateinisch übersetzt, die ehemals Fromme. Also die hatte ihn ein bisschen unter der Fuchtel und das erzählte man sich in Rom, aber dass er mit der eine sexuelle Beziehung gehabt habe und so, das ist Unsinn.
Wenn ich das so höre, ist Kunst eigentlich nur was in der heutigen Zeit für die Bildungselite, auch Kunst verstehen und Kunst interpretieren, die Wirkung von Kunst aufsaugen und dann in seinen Alltag hineinbringen, in der Zeit von TikTok und Instagram und Co.?
Für die Frage bin ich sehr dankbar. Das ist eben genau nicht so. Und das war genau nicht meine Absicht. Ich wollte nicht ein Bildungsbürgerbuch schreiben. Ich wollte ein Buch für alle schreiben. Und da Sprache heute ja die Menschen entzweit, wie ich eben schon gesagt habe, und Bilder bei Instagram und so, was Sie gerade erwähnen, die Menschen immer mehr ansprechen, ist es wichtig in dieser ganzen Bilderflut, die uns überschwemmt, zu sehen, was sind wirklich Bilder, die einen ergreifen? Was sind wirklich Bilder, die dazu führen können, dass man sein Leben ändert. Goethe ist, um die Tapisserien von Raphael zu sehen, die nur an Fronleichnam in der Sixtinischen Kapelle ausgestellt wurden, ist Goethe von Neapel extra nach Rom gefahren, um das zu sehen. Das war ein Ereignis. Wunderschöne Bildteppiche von Raphael, die eben auch in meinem Buch abgebildet sind. Dass wirklich Kunst ein Ereignis ist, dass ich ein solches Buch aufschlage und mir dann sage, so, also vielleicht ändere ich mein Leben. Wenn ich die Berufung des Matthäus von Caravaggio sehe, wie der Matthäus sozusagen plötzlich mitten in seinem reichen Leben getroffen wird von der Berufung durch Jesus. Jeder Mensch, auch jeder junge Mensch, überlegt, wozu bin ich eigentlich berufen in meinem Leben? Was ist eigentlich wichtig in meinem Leben? Und dieses Buch soll dazu führen, dass man mal innehält, dass man mal überlegt, was soll eigentlich das Ganze? Dass man nicht gelebt wird durch den Terminkalender und durch Leute, die einem sagen, wann man wo zu sein hat und so, sondern dass man überlegt, was man selber wichtig findet. Und ich habe Reiseleitung in Italien gemacht, habe übrigens mehr Psychotherapie gelernt als später in der Ausbildung, wenn Sie eine hungrige Reisegruppe von Deutschen hinter sich sitzen haben im Bus und weit und breit mittags um 14 Uhr kein Restaurant, dann müssen sie psychotherapeutische Fähigkeiten entwickeln. Aber da habe ich auch erlebt, wie zum Beispiel Kinder von Kunst ganz anders und viel tiefer ergriffen werden oft als so Bildungsbürger, die das einfach nur so abhaken nach dem Motto, das weiß ich jetzt auch, ah, das ist ja typisch Raphael oder irgend sowas. Und dann sind sie mit typisch schon beim nächsten Kunstwerk. Und das ist kein wirkliches Kunsterlebnis, darum geht es mir in diesem Buch nicht. Sondern es geht mir darum, dass man wirklich spürt, welche Melodie dieser Künstler da spielt. Und Elke Heidenreich hat in einem tollen Vorwort des Buches darauf hingewiesen, dass man auch in der Kunst, aber eben auch in der Musik den Sinn des Lebens erleben kann. Das glaube ich wirklich. Und in einer Zeit, wo die Menschen nach Orientierung suchen, habe ich gedacht, da ist das genau das richtige Buch, um Menschen aufzufordern, mal, wie gesagt, innezuhalten, nachdenklich zu werden und sich ergreifen zu lassen. Und dann werden, ich glaube, dass jeder Leser dieses Buches den Sinn des Lebens am Ende dann anders sieht. Ja? Jeder. Es gibt 7 Milliarden unterschiedliche Formen von Sinn des Lebens, so viel wie es Menschen gibt. Und das erhoffe ich mir auch von dem Buch. Es ist ja eine Manipulation von Menschen, wenn irgendwelche Gurus sagen, ich weiß jetzt, was der Sinn des Lebens ist und ihr müsst jetzt alle hinter mir hertrotten. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn des Lebens, hinter irgendwelchen Leuten herzutrotten. Sondern zu überlegen, wozu bin ich persönlich berufen? Und da ist der lebendige Austausch mit Kunst etwas, was einen dazu anregen kann.
Abschließende Frage, kurz vor den Osterfeiertagen. Die Kirchen erreichen ja Ostern, Weihnachten so viele Menschen wie sonst nie. Ihre Themenempfehlung für die Primetime auf der Kanzel, was wäre Ihre Osterbotschaft?
Meine Osterbotschaft wäre, dass wir sozusagen lebendiges Christentum wieder erlebbar machen und dass jeder schaut, wo er seine Fähigkeiten hat, Menschen zu helfen. Meine Frau koordiniert hier im Vorgebirge die Flüchtlingsarbeit und die sagt immer, es ist wichtig, es gibt Menschen, die haben Angst zum Beispiel vor Flüchtlingen, weil die ihnen fremd sind, fremde Kultur und so. Und das sind keine schlechten Menschen, die haben einfach Angst davor. Und da ist es schön, wenn man wenigstens mal einen Flüchtling im Supermarkt anlächelt. Mehr nicht, muss man gar nicht ansprechen, anlächeln. Yehuda Bacon hat mir gesagt, dieser Auschwitz-Überlebende, er hat mal eine Schülerin gehabt, er war Kunstprofessor, eine Schülerin, die sagte ihm, sie sei gerade beim Arzt gewesen, sie habe noch 3 Wochen zu leben, sie habe Krebs. Und er sagt mir, Yehuda, Herr Lütz, was soll man machen in so einem Fall? Man kann doch eine schöne Ausstellung für sie machen oder so. Und da hat er ihr gesagt, sagte er, lebe dafür, solange du kannst, in den anderen noch ein Lächeln hervorzubringen. Und dann hat er gesagt, und natürlich haben sich die Ärzte geirrt und sie lebte noch 40 Jahre, liebenswürdig zu seinem Nächsten zu sein, heute irgendwie, heute Nachmittag, heute Abend, das ist schon Christentum, da fängt's an. Nicht beim großen Sinn, sondern bei diesem kleinen Sinn.
Elke Heidenreich, Sie haben es ja schon erzählt, hat ein Geleitwort in Ihrem Buch geschrieben und sie sagt, Manfred Lütz ist ein Sehender. Er sieht die Geschichte der Menschheit und ihrer ewigen Sinnsuche in den Kunstwerken dieser Stadt Rom. Sie schreibt weiter, meine beiden Lieblingsbemerkungen in diesem Buch lauten, Wissen bildet, nicht Verstehen bildet. Danke für die Hilfe zu verstehen und frohe Ostern, Dr. Manfred Lütz, bei uns zu Gast bei den Wochentestern.
Herzlichen Dank. Tschüss. Auch von mir.
Alles Gute, ciao.
Bosbach und Rach. Im Internet diewochentester.de.
Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
Danke für Ihre Zeit und für Ihre Aufmerksamkeit.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein maßgenau Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.